Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für Folge 86 im Auncast. Herzlich willkommen. Grüß dich, Rowdy, wie immer.
Wie immer, sehr gut und fresh. Und ich freue mich richtig, heute da zu sein und mit dir das zu machen. Auch wenn die Umstände wie immer gleich sind. Wir sitzen nicht zusammen und trotzdem rocken wir die Nummer hier. Ist doch klar.
Ja, Remote Auncast. ja, pickepacke volle Folge. Mit vielen Kleinigkeiten. Einige Sachen sind passiert da draußen in der Welt. Erstmal liebe Grüße an alle Hörer, die fleißig dabei sind.
Ja, Mann.
Wir feiern das, dass es gehört wird und hoffen, es wird langsam mehr. So wie immer. Aber fangen wir zuerst an mit lasst gerne 5 Sterne da, wenn ihr Bock habt und das noch nicht gemacht habt. Auf dem Handy könnt ihr das bei Spotify tun, bei Apple Podcasts. Schaut auf TikTok vorbei, schaut auf Instagram vorbei. Wir, der Auncast, würden sich freuen, da die Song.
Auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann ein bisschen Merch hin. Hätte ich auch Bock. Und was wir jetzt haben, sind so kleine Sticker. Wer da Bock hat, meldet sich gern bei uns. Wir verteilen die gerne. Das schauen euch ganz, ganz einfach aus. Da ist ein fetter Code drauf, ein QR-Code und Auncast steht drauf. Also eigentlich ist so, ja, ganz, ganz flashy. Aber Merch wäre ja auch mal ganz geil eigentlich.
Ja, Merch ist immer geil, aber ja, können erstmal mit Merch für uns selber anfangen. Ja. Und dann ein bisschen schaut, ob es wem taugt.
Wobei ja, das natürlich was anderes ist, wenn du, weiß ich nicht, also Podcaster, Merch, wenn du den selber trägst, ja okay, um selber Werbung zu machen vielleicht so, dafür schon, ja. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn du ein Künstler bist und dann auftrittst und, ich meine, als Podcaster bist du ja wahrscheinlich eher weniger gesehen, außer, ja, oder?
Ja, du, es gibt auch viele Podcasts, die Live-Touren machen. Also ich bin im November auch bei zum Beispiel Gästeliste Geisterbahn. Das wird mein erstes Mal, wo ich auf einem Live-Podcast bin. Nice. Bin ich auch schon sehr gespannt, weil die sind zu dritt. Mhm. Da ist unter anderem der Nils Bokelberg dabei. Vielleicht sagt ihr das was, ja, der frühere Viva-Moderator. Und dann noch der Donny O'Sullivan, der früher bei den Rocket Beans auch war.
Ah,
und
nice.
Der gute Markus Herrmann, genannt Herm. Da freue ich mich mega drauf. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass die hier Merch tragen, aber das wäre dann zum Beispiel ja auch ein Punkt, wo man sagt, man tritt live auf und hat vielleicht ein cooles neues T-Shirt an oder so. Ja, bin ich auch gespannt. Live-Podcasten ist auch so eine Sache. Fände ich schon geil an und für sich.
Da hättest mich ja sofort wieder gecatcht, weil ich eigentlich fast auf jedem Konzert, außer auf dem Weekend-Konzert letztes Jahr, mir eigentlich immer ein Merch kaufe, wenn es irgendwie geht. Ich stehe auf so Merch-Sachen schon sehr, vor allem Band-Merch, muss ich da dazu sagen.
Ja. So, wenn ich den Poldi auf dem Scooter-Konzert zitieren darf, wir müssen zum Merch da.
Also bevor wir jetzt
wir
hier rein...
unbedingt Merch, also nach dem Konzert, alle
der
voll und feiert.
Ja,
aber
ja,
da war schon alles, nee, Außerkauf war es nicht, aber der Stand hat einfach zugehabt.
Ach so, okay.
Ah, das war lustig.
Bevor wir jetzt hier reinstarten, pass auf, genau, möchte ich gerne noch was anfügen zu der Folge, zu unserer Hip-Hop-Film-Folge, die wir mit der Folge 85 gemacht haben. Der gute Hümmler, ganz, ganz nice eigentlich, der gute Hümmler, der mit den Zweig-Jungs bei der Für immer-Kollabo am Start war, der mit den Zweig-Jungs mit Benjo connected ist, hat sich die Folge angehört und hat mir echt geschrieben, fand ich richtig nice, hat geschrieben, zwei deutsche Filme, die wir da noch aufnehmen sollten, die würde ich gerne noch jetzt anfügen.
Ja, ist gerne. Erstmal Shoutout und danke fürs Feedback.
Shoutout an Hümmler, Shoutout an seinen Bruder Janeiro, richtig nice Jungs. Genau, also er hat geschrieben, auf jeden Fall Status Yo, der von dem Rapper, oder spielt der Rapper Serafinal mit. Er hat gemeint, das ist eins von seinen All-Time-Favorites. Ich habe mal nachgeschaut, war mir jetzt nicht bekannt, ehrlich gesagt. Ein bisschen traurig, der ist, glaube ich, von 2003 rausgekommen. Spielt in Berlin und geht halt über einen Rapper, über seine Story so ein bisschen. Und der zweite Film, den kennst du wahrscheinlich schon, das ist der Whole Train. Mit Damien Davis, Elias Mbarek, ist ein Graffiti-Sprayer-Film, hat der bestimmt schon mal irgendwas gesagt, oder? Whole Train?
Also als Film nicht. Ich schreibe mir beide gerade mal auf, muss ich echt sagen, sind beide komplett an mir vorbei.
Also Whole Train auf jeden Fall. Whole Train habe ich auf der Liste, den hatte ich auch gesehen. fand ich auch richtig nice. Geht einfach, ja, ich meine, das ist ja eh sowas, so eine Kultur mittlerweile. Klar, es gibt viele Sprayer noch da draußen, aber die ist ja total untergegangen, dieses Graffiti-Ding, finde ich so ein bisschen.
Ja, finde es, ja gut, also von dem, was man so nach außen hin zelebriert, schon, aber die, also Munich ist voll mit
ja, Mann, da hast du recht.
Taggern und Graffitis, also aktiv sind da schon auch Leute am Start. Was ich auch nice finde, ich würde mir mehr öffentliche Plätze wünschen, wo es halt erlaubt ist und
ja,
wo man dann so regelmäßig neu halt sprühen darf oder so. Nee, aber sehr geil, danke für die Hinweise. Also sind auch zwei Filme, die ich nicht kenne, muss ich ganz ehrlich sagen, die es irgendwie an mir vorbeigeschafft haben. Aber ja, werde ich nachholen.
Hümmler,
danke
ja,
dafür.
Richtig nice, Hümmler. Danke dir. Und vorhin dann in meiner Recherche, so in meiner Recherchestunde, bin ich dann auf einem Live-Auftritt von Lauryn Hill bei Tonight with Jimmy Fallon hängen geblieben. Hat sie mal ein Reggae-Set, ein 8-Minuten Reggae-Set rausgelassen. Also wer auf sowas steht, ich stehe ja total drauf. Reggae ist einfach live eine geile Musikrichtung. Hat sie rausgelassen und das Coole dabei ist, ihr Sohn tritt damit auf, der gute YG
Geil.
Mali.
Wann ist der Auftritt?
Oh, ich glaube, der war so vor ein paar Wochen.
Ach so, aktuell. Ach krass,
ziemlich
okay.
Ziemlich aktuell, ja. Und eben ihr Sohn tritt damit auf, der ist jetzt auch schon Mitte 20. YG Mali heißt der, es ist ein Sohn von einem der Mali-Brüder, weil die Lauryn Hill war anscheinend oder ist anscheinend mit dem, weiß ich, ob sie noch ist, aber war mit dem zusammen anscheinend, mit einem dieser Mali-Brüder, das wusste ich.
Ah ja, ach krass.
Ja.
Schau, habe ich auch nicht gewusst. Heute kriege ich mal neues Nerdwissen. Stark.
Ja, genau. Ja, nee, das auf jeden Fall, die zwei Sachen wollte ich noch anfügen, bevor wir reinstarten, weil auf jeden Fall die Hümmler-Geschichte mit Status Yo und Whole Train sehr wichtig an der Stelle.
Deutsche, ja, super nice.
Deutsche Hip-Hop-Geschichte.
Danke nochmal dafür. Ja, sehr gut. Gibt's eh zu wenig, vor allem gute.
Ja,
ja
sehe ich genauso.
Wo sollen wir anfangen? Es ist einiges passiert. Ich würde sagen, da wir auch da schon letztes Jahr eine kleine Folge drüber gemacht haben, lass uns doch kurz über den Grand Prix sprechen. Grand Prix der Eurovision, des Chansons. Ich weiß nicht, ist ja für viele irgendwie so abgetan als Trash und keine Ahnung. Also ist ja auch irgendwie anteilmäßig auch eine Trash-Veranstaltung zum gewissen Grad. Aber ich habe es mir dieses Jahr angeschaut, nicht ganz, aber ich habe mir auf jeden Fall alle Auftritte reingezogen.
Respekt,
Alter. War ja dieses Jahr in Malmö in Schweden.
Mhm.
Und ich muss echt sagen, so im Vergleich auch, weil ich habe es letztes Jahr gesehen und dieses Jahr gesehen, ich habe es mir bei FM4 angeschaut, weil, also dem österreichischen Radiosender, die haben nämlich sich Böhmermann und Schulz eingekauft, letztes Jahr und dieses Jahr auch.
Nice.
Und es ist halt super witzig mit den zwei Blödelbaden, sage ich mal, oder Blödelbaden passt ja nicht so ganz, aber den zwei Blödelköpfen einfach, sich diese Veranstaltung anzuschauen, weil es halt, sie schon zu einem gewissen Teil ernst genommen haben, aber natürlich auch sehr viel Trash-Talk betrieben haben. Und das hat es sehr unterhaltsam gemacht. Das kann ich jedem empfehlen, kann man sich, glaube ich, noch ein halbes Jahr anschauen in der ORF-Mediathek. Checkt das aus, ihr findet das, wenn ihr es sehen wollt. Und ja, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
War das ein Livestream oder wie stelle ich mir das vor? Also,
ich ärgere mich gerade richtig,
weil ich habe, glaube ich, bis Song 10 oder so angeschaut und hat dann einfach keinen Bock mehr.
Aber hast du es in der ARD gesehen?
Ja, klar. Du hattest das letztes Jahr mal natürlich erzählt, aber dieses Jahr ist mir nicht mehr eingefallen, dass es so war. Schade eigentlich. Also Eurovision Song Contest heißt der ja eigentlich. Du hast Grand Prix gesagt.
Ja, Grand Prix de Eurovision, so
ja,
heißt
das. Ja, du hast recht. Ja, auf Französisch, klar.
aber kurze Frage, wie war es denn mit dem deutschen Kommentator? Weil es hat ja davor der Urban gemacht.
Ja, Urban, ja.
Oh, Orban, genau, Entschuldigung. Und jetzt ist ja ein neuer Kommentator, den ich kenne von, der macht zum Beispiel auf Vox die Shopping Queen, ist der die Off-Stimme.
Ja, richtig, ja.
Und da habe ich mich gefragt, weil ich habe jetzt gar nichts gesehen, wie der das denn so gemacht hat. Kannst du da was sagen?
Ja, absolut kann ich was sagen. Einfach nur solide. Also da war jetzt kein wirklicher Lacher dabei, es war alles sehr adäquat,
ja.
Wie soll ich sagen, klar dargestellt, wer als nächstes kommt. Das hat er gut gemacht, sage ich jetzt mal so, aber jetzt
ja, ich
so,
glaube,
dass,
also so viel haben Böhmermann und Schulz, weil die haben sich ja da wirklich dann auch, die wollten gerne auch für den NDR das quasi übernehmen und den Urban, jetzt bin ich durcheinander.
Kann auch sein, Urban, dass er Urban heißt, vielleicht bin ich da auch jetzt durcheinander.
Ich weiß es nicht,
ja.
Also egal. Der hat es auf jeden Fall die letzten gefühlt 100 Jahre halt kommentiert.
Ja, immer schon.
Und die haben sich ja dafür eingesetzt, die wollten es auch gerne für offiziell halt machen, so für den MDR. Ja. Und da wurde den halt dann quasi so richtig abgewatscht, so nee, die haben nicht die nötige Ernsthaftigkeit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der neue Kollege jetzt natürlich auch da gebeten wurde, das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu machen.
Ja, naja, da will ich aber gleich mal einsteigen, so bei diesem ganzen Thema, weil ich bin ja auch jemand, der da jedes Jahr irgendwie so merkt, ah, jetzt ist ja wieder Anfang Mai, jetzt kommt ja bald Eurovision Song Contest und bei mir ist schon so, ich schaue es mir dann schon vor allem am Anfang gerne an, aber dieses Mal, ich habe zwei Statements dazu, es wird immer politischer und das zweite Statement ist, anders sein ist Trumpf. So, das ist so das, was ich aus diesem Eurovision Song Contest mitgenommen habe. Musikalisch können wir gerne mal durchgehen. Jetzt mal die Gewinner.
Also tief würde ich jetzt gar nicht gehen. Also ich gebe dir absolut recht mit diesem politischen Thema. Sie kämpfen oder sie wollen ja immer so als Aushängeschild, dass es nicht politisch ist. Es ist dieses Jahr aber sehr politisch geworden.
Ja.
Darüber wollte ich eben auch mit dir quatschen, weil das ist eben das, was jetzt Böhmermann und Schulz dann auch gesagt haben. Die haben extra darauf geachtet, was zum Beispiel bei der israelischen Künstlerin, jetzt habe ich mir ihren Namen aufgeschrieben, Eden Golan, genau. Da wurde in der Halle anscheinend ziemlich krass gebuht, was halt rausgefiltert wurde in den Live-Bildern.
Ja, richtig.
Und das fand ich dann eben schön, dass die das eben auch mitgeteilt haben. Und es ist jetzt auch so eine Debatte, dass halt, oder auch haben sich viele Leute auch weggedreht und so. Und ich finde es halt schon krass. Ich meine, was jetzt gerade wieder abgeht in Israel, Palästina, sau schwieriges Thema.
Ja,
aber ich finde es halt schon. Man kann es strittig sehen, dass die Angriffe auf Palästina nicht richtig sind. Da gehe ich auch mit. Aber du kannst doch jetzt nicht irgendwie das an einer 20-jährigen Sängerin irgendwie auslassen, auf einer, sage ich mal in Anführungsstrichen, Spaßveranstaltung, die eigentlich dafür da ist, dass man ja solche Sachen auch vielleicht mal für den Abend gut sein lässt und irgendwie zelebriert, dass das, also ja, irgendwie
ja, halt. Es ist schwierig natürlich, weil natürlich ist die angreifbar dadurch, also ich habe das auch gehört, dass sogar Greta Thunberg irgendwie vor der Halle irgendwie demonstriert hat, ganz viele Demonstranten waren und so. Natürlich ist die dadurch angreifbar. Ich frage mich halt dann immer, muss das dann sein? Also muss Israel da dann, wenn sowas passiert wie in Israel gerade, müssen die dann antreten? Ich meine, die könnten auch genauso sagen, okay, die sind halt dieses Jahr einfach nicht dabei.
Ja,
und dann wäre das alles nicht passiert und dann würde es da nicht wieder irgendwelche Publicity, sei es gute oder schlechte, dafür geben. Das ist, also grundsätzlich war das schon die Jahre davor, dass es immer mehr, ja, das ist nicht um Musik, also klar geht es um Musik in dem Moment, wenn die ihre Lieder spielen, was man ja immer auch sagen muss, das finde ich ja nach wie vor auch cool, dass die das einfach auch live singen müssen und da trennt sich dann immer sehr schnell auch die Spreu vom Weizen, aber ja, ich finde es halt schade, ich finde es wirklich schade für den Eurovision Song Contest, es wird ein Problem werden die nächsten Jahre, weil es werden immer mehr, werden das als Bühne benutzen, weil da kann ja kein Riegel vorgeschoben werden. So Europa,
ja,
in Europa sind
ich
Probleme.
Ich glaube schon, dass sie krasse Auflagen haben. Ich finde es ein bisschen hart, also was heißt hart, aber ich bin jetzt nichts dafür, dass ich sage, die hätten nicht antreten sollen. Das ist irgendwie wäre fast die falsche Message. Also keine Ahnung, Ukraine, waren die am Start? Die waren jetzt dieses Jahr gar nicht am Start, gell?
Ja, schau, das weiß ich nicht mal. Ich habe das soweit, glaube ich, habe ich nicht geschaut. Also wäre dir wahrscheinlich aufgefallen, wenn die dabei gewesen wären.
Ich meine auch. Ja, also keine Ahnung. Ich finde halt an so einem Abend, ich finde halt, solche politischen Sachen sollten dann nicht auf dem Rücken einer 20-Jährigen ausgetragen werden. Die ist dann mit kompletten Polizeischutz und keine Ahnung was, mussten dann sofort direkt wieder zurück an Flughafen und konnten halt nicht pennen so. Und also richtig ätzend, stelle ich mir richtig stressig vor. Und keine Ahnung. Natürlich muss man das alles kritisch sehen. Und wie gesagt, ich finde den Angriffskrieg, wie Israel es gerade fährt, auch nicht cool. Andererseits, ist es auch klar, dass Israel angegriffen wurde von einer terroristischen Vereinigung der Hamas und sich irgendwie auch wehren will. Natürlich kann man und muss man darüber diskutieren, wie man das macht, aber das hat, wie du sagst, da an dieser Veranstaltung, finde ich, nichts verloren.
Nee.
Und ich finde es dann auch nicht cool, wenn man da buht, sondern sowas ist halt dann außen vor, wie hart es jetzt vielleicht auch klingt, aber sowas hat da jetzt nichts zu suchen. Aber naja, das nur mal so. Ich fand es auf jeden Fall auch schwierig und es hat irgendwie so ein Geschmäckle gehabt. Aber ich finde, dieses Jahr, um das jetzt mal abzuschließen, hat, finde ich, der krasseste Artist, jetzt muss man aufpassen mit den Pronomen, weil die Schweiz hat gewonnen, der gute Nemo.
Ja.
Und Nemo ist eine nicht-binäre Person, also sieht sich weder als männlich oder weiblich, deswegen ist es offiziell they, them als Pronomen. Und deswegen entschuldige ich mich gleich, wenn ich jetzt irgendwie mal er oder so mir rausrutscht. Ich finde aber auf jeden Fall, dass Nemo das super krass gemacht hat. Ich fand die Performance geil und wie du sagst, die Performance gemischt mit dem Gesang war für mich tatsächlich an diesem Abend der krasseste Song und die krasseste Performance so in einen.
Ja, das hast du gut gesagt. Also zur Performance kann man ja sagen, so ein bisschen stand dann, also was ich schon mal sehr geil fand, wenn ich mir die ganzen Songs anschaue, die ich gesehen habe, die Schweiz kam ja erst später, die habe ich mir jetzt im Nachhinein reingezogen. Was ich so geil fand, ist, dass der mit komplett ohne diese LED-Screens ausgekommen ist, die die meisten ja extravagant, extraordinär benutzt haben, überall irgendwelche Einblendungen, um irgendwie von dem Act abzulenken, und das war eben bei dem Nemo gar nicht. Das fand ich sehr stark, da ging es nur, das einzige Spielzeug, was er hatte, war so ein Drehteller, auf den er sich stellen konnte, auf den er ein paar Moves gemacht hat, wie so eine Wippe war das, der so runtergewippt ist, okay. Aber es war da wenig Effekte, außer vielleicht im Hintergrund, okay, das kommt dann natürlich ein bisschen Feuerwerk oder was weiß ich, aber es ist bei manchen ist es mir wirklich extrem aufgefallen, da ging es wirklich nur darum, möglichst krasse LED-Performance bzw. Screen-Performance zu haben, und dass der nicht, und dann kommt noch dazu, dass er einfach, wie du sagst, genau richtig, das war der beste Song, der hatte alles. Das war eigentlich ein Opernsong, hatte dann aber sogar einen Rap-Part drinnen. Dann so ein bisschen James Bond-Style-mäßig war der Song. Also der hatte einfach diese Tiefe. Und das, ja, ist halt einfach der Gewinner, ja. Weil wenn man so
und dann eben halt auch noch die Message von dem Song mit, The Code hieß, glaube ich, der Track.
Ja.
Und da geht es ja quasi auch darum, so dass man Unabhängigkeit, und ich glaube, so mit seiner Situation, wie er sich ansieht, als nicht binär, so wie Broke the Code und wir haben da irgendwas erreicht, so.
Ja, richtig.
Er hat ja dann auch so diese Gender People-Flagge auf die Bühne mitgeschmuggelt, was eigentlich verboten war. Auch ein cooler Move. Und also ich muss einerseits sagen, ich fand die Bühne extrem krass. Also ich fand es gerade krass, wenn oben dann so diese Schräge zu sehen war und die Panels einfach nur runtergeleuchtet haben.
Ja.
Dass der Boden, dass man jetzt auf dem Boden komplett was projizieren könnte, war dann teilweise auch okay, krank. Dass es dann so gesehen für so eine Veranstaltung da sowas aufgebaut wird, ist richtig episch.
Ja.
Aber ich fand es eben cool, wie du sagst, dass das eben alles nicht nötig war.
Nee.
Und ich fand es einfach so krass, wie der Gesang einfach, der schwierig ist, gerade mit diesem Opernstyle, gerade noch auf diesem Teil, das sich dann gerade dreht und er, sie, es, wie auch immer, sich dann da so drauf bewegt und dann die Stimme noch so krass trotzdem im Vordergrund steht, da war kein Veratmer oder irgendwas drin, absolut kranke Performance, also das muss finde ich, ist der richtige Sieger gewesen dieses Jahr.
Ja, das überzeugt mich auch immer und deswegen schaue ich auch gerne ESC, weil es eben live ist. Ich musste immer an die Italiener vor 4 Jahren oder wann die waren, Maneskin erinnern, die einfach auch, das war ein Rocksong, ist nochmal ein komplett anderer Song als jetzt der von Nemo oder, ja, genau, aber ja, es ist, du hörst dann sofort oder du spürst einfach, dass da was rüberkommt, und dann ist es dann einfach auch der richtige Gewinner. Schön, dass das Europa dann auch so sieht, weil man sieht ja so die Votings ein bisschen, also hier in Deutschland, glaube ich, ist Platz 12 geworden, Isaac, Always on the Run.
Ja, wie fandest du den Track?
Fand ich ganz okay, ist halt für mich wieder so modemäßig, dieses Sam Smith tiefe Gesingen und dann so sakrale tiefe Gesang, also es ist für mich wieder so ein bisschen so Copy-Paste halt, das war's.
Ja, aber ein bisschen. Ich muss aber sagen, ich fand den Track eigentlich ganz gut, der geht ins Ohr,
ja,
der geht auch nach vorne. Ich glaube, wenn er jetzt nicht einfach nur die brennenden Tonnen auf der Bühne gehabt hätte, also wenn die Performance da ein bisschen mehr ausgereizt worden wäre, hätte er locker die Top 10 knacken können. Ich glaube, dass da die Performance ein bisschen gefailt hat und es ein bisschen nicht, also war ja echt nur schwarz und mit dem Feuer, mehr war da irgendwie nicht. Also ich glaube, dass da wäre mehr gegangen, theoretisch.
Ja, und das möchte ich eben auch noch ansprechen. Also für mich ist es, deswegen habe ich das jetzt extra auch mit den Screens angesprochen, hinten und am Boden und was weiß ich, wo noch Screens waren. Bei vielen Nummern war es mir ehrlich zu viel. Und klar, es gab ja diesen irländischen Act, wo sie so eher so eine Teufelin, ja, Teufelin, ja, war, ja, dieses Bambi Thug, Doomsday hieß der Song. Und mir war das einfach das zu viel, so wo ich mir denke, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Männern, die in einem schwarzen Tattoo dancen, aber allgemein so, das ist für mich so, also das kann ich mir jetzt nicht mehr mit meinen Kids anschauen, das geht halt einfach nicht so. Also weißt du, ja, ich meine, das ist halt schon ein bisschen verstörend dann teilweise auch gewesen, finde ich persönlich. Vielleicht bin ich dann auch nicht weltoffen genug, und da kommen wir dann auch zu dem Thema, was mir auch noch wichtig ist, mit diesem Anderssein ist Trumpf. Das ist alles gut, aber ich frage mich halt dann immer, wie viel davon, also wenn ich jetzt mal schaue, wie viele Acts waren denn bei dem Eurovision Song Contest anders oder quer oder was weiß ich, das ist wirklich schon so ein Go-To-Ding gewesen, und dann frage ich mich halt immer so, ist das ein Abbild der Gesellschaft, also wenn du das anschaust, weißt du, ich meine, dann, also keine Ahnung, ich tue mir da echt schwer damit.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich befassen muss, und ich finde es dann aber auch eigentlich gut, dass einem sowas dann auch mal gezeigt wird, dass es halt auch anders denkende, anders lebende Wesen, Menschen gibt. Und ich finde es immer gut, um halt irgendwie wachgerüttelt zu werden, was vielleicht auch so der Zeitgeist ist und wie vielleicht dann auch, ja, die Jugend, ich glaube, Nemo ist, keine Ahnung, Anfang 20.
Ja, bestimmt.
Oder sowas. Und keine Ahnung, ich bin da gern halt irgendwie up to date und versuche dann auch die Scheuklappen abzulegen und zu sagen, ja, das ist halt jetzt so Stand der Dinge und das muss man akzeptieren. Klar ist mir jetzt auch, wie gesagt, ich bin jetzt mit diesen Pronomen und so da auch, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie ich das handeln würde, wenn so eine Person vor mir steht. Ich würde mit Sicherheit in einige Fettnäpfchen treten, aber an und für sich sage ich, hey, also ich finde es halt krass, dass jemand sagen kann, ich weiß nicht, welches Geschlecht ich habe, oder ich kann mich mit keinem Geschlecht identifizieren in diesem Alter. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt so nicht nachvollziehen kann, aber wichtig, es ist nicht wichtig, dass ich das nachvollziehen kann, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach sagt, es ist so, Menschen fühlen sich so, Menschen äußern das, und dann muss man auch irgendwie die respektieren und denen den Platz in unserer Gesellschaft lassen, den sie sich ja definitiv auch verdient haben.
Ja.
Und absolut. Ja, alles andere wird dann die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt, aber
also ich bin da komplett bei dir. Du hast es ja das Anderssein erklärt. Das ist ja, das versteht, weiß ich ja alles. Ich habe aber jetzt, also das ist ja auch richtig, wie du das sagst und so, und das gibt's alles, weiß ich. Aber für mich ist es halt so, wenn ich so eine Sendung anschaue, für mich ist es einfach an einem gewissen Punkt mittlerweile zu viel. Und da meine ich nicht nur, dass da jetzt der Großbritannier, der Olli Alexander, ist ja auch, war ja, ja, auch sozusagen quer oder wie auch immer.
Ja, aber hat zum Beispiel 0 Punkte vom Publikum bekommen, gell?
Ja, die Performance war halt nicht gut, und da will ich halt drauf hinaus. Auch nicht so gut. Es war halt zu much, vor allem auch bei der Performance wieder. Da waren einfach 4, 5 nackte Männer aneinander, haben die Körper aneinander gerieben, und es ist einfach, und dann noch die LED-Wände und alles. Und für mich waren es bei so vielen Songs, ich muss auch die Spanien ansprechen, Nebulosa mit dem Song Zora, eigentlich eine Dance-Nummer so, aber da halt auch, dass sie, die blonde alte Spanierin, die diesen Song singt, total sakral, und um ihr rum tanzen halt 4 Männer in so einem Lack- und Leder-Outfit und LED-Wände überall. Also es ist für mich, war es ganz oft, und deswegen bin ich dann auch nicht dabei geblieben, weil ich leider nicht die coolen Kommentatoren hatte. Wahrscheinlich wäre ich dann dabei geblieben, weil die haben es bestimmt lustig gemacht. Aber ja, für mich war das dann mit diesem schnöden Moderator einfach echt so, okay, jetzt kann ich nicht noch einen Song anschauen, so.
Ja. Nee, kann ich auch verstehen. Ich meine, diese ganze Veranstaltung ist ja eigentlich zu viel und zu dick aufgetragen. Und ich, genau wie du jetzt sagst, diesen Briten fand ich too much. Ich fand auch das Kroatische, dieses Baby Lasagne, die dann Zweiter geworden sind.
Stimmt, den habe ich
gar nicht gesehen. War ein guter Track, okay. War sehr Rammstein-mäßig.
Was, Baby Lasagne oder wie?
Ich glaube, Baby Lasagne heißt der Typ, ja. Oder dann eben auch die Irländerin. Also das war alles, stimmt, das war alles anders und wollte halt komplett crazy und durch die Decke gehen, aber dann finde ich es doch eben schön, dass jemand gewinnt, der trotzdem anders ist und trotzdem ein Teil der Gesellschaft widerspiegelt, wo viele Leute noch gar nicht damit umgehen können, der aber dann die bodenständigste Performance hat, trotzdem aber geil gemacht, also einfach mal was Neues, und dann das Ding halt rockt und nach Hause holt, also das fand ich eigentlich nice.
Sehr schön.
Ich würde noch kurz über eine Sache sprechen beim Grand Prix. Hast du es mitbekommen mit dem Jos Klein, heißt er, glaube ich, aus den Niederlanden, der kurz vor der Veranstaltung disqualifiziert wurde?
Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Bitte erzähl mir das, ja.
Also dieser Jos Klein, der ist bekannt, also bei uns bekannt geworden mit dem Friesenjungen-Track von Chiago und Otto.
Ah ja.
Da war der mit als Feature drauf. Und ja, anscheinend, der hat sich halt auch sehr politisch geäußert in den Pressekonferenzen und hat auch irgendwie gemeint, so hey, er spürt, der Druck ist hoch und keine Ahnung. Das fand ich dann sehr geil vom Herrn Böhmermann.
In welche Richtung politisch geäußert?
Ja, ich weiß es jetzt nicht, in welche Richtung. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur gehört. Er hat sich auf jeden Fall positioniert. Ich weiß jetzt nicht, für welche Seite, ist jetzt auch, spielt jetzt keine Rolle für mich in der Geschichte. Auf jeden Fall, der hat es halt, weil er hat dann öffentlich über diesen Druck gesprochen und wie krass das alles ist. Und dann hat der Böhmermann, und das fand ich halt dann schon wieder richtig, also hey, Euda, stell dir mal vor, du bist jetzt die Teilnehmerin für Israel.
Ja,
die
Mann.
Hat Druck.
Ja,
die Mann. Hat Polizeischutz und keine Ahnung und kann nicht auf die Straße raus.
Der Böhmi so, weiß Bescheid.
Ja, Böhmi weiß da auf jeden Fall Bescheid und ist auf jeden Fall
nach
einer der
Erdogan-Geschichte.
Der wokesten Denker in diesem Land.
Ja,
und ja, deswegen respektiere ich oder höre ihm immer zu, wenn er was zu sagen hat. Ich bin nicht immer der Meinung von ihm und finde alles richtig, was er sagt, aber er sieht halt immer beide Seiten, auch wenn er sich dann sehr satirisch irgendwie äußert.
Ja.
Aber er spiegelt dann immer alle Seiten da und jetzt auch, ich kann sehr gut die Folge, die haben am Sonntag in der Früh dann eine Fest und Flauschig-Folge rausgebracht, wo sie auch nochmal das recappen und da fasst er das auch nochmal zusammen und ja, sagt alles, was man sagen muss und dass es da zwei Seiten gibt und keine Ahnung, da brauche ich jetzt einen Dödel aus Holland nicht hinstellen und sagen, der Druck ist hoch, weil er hat überhaupt keinen Druck eigentlich. Und es war scheinbar so, dass er sich gegenüber irgendeiner Angestellten da vom ESC, die wohl, also die Aussage war, dass er sie bedroht hat, in welcher Form auch, also erstmal ging rum, dass er jemanden geschlagen hätte, das stimmt wohl nicht,
okay.
Weil er hat jemanden bedroht und deswegen haben sie die Veranstalter gesagt, okay, dann bist du raus aus der Nummer.
Was ist
scheinbar
ein, ist ein Gangster oder was? Was ist da bei dir?
Keine
los?
Ahnung, nee, ich glaube jetzt gar nicht mal, aber ja, hat sich halt daneben benommen und
ja,
es
richtig.
Gibt halt eine Zero-Tolerance-Politik auf dieser Veranstaltung.
Ja, sehr gut.
Und wer nicht mitzieht, der ist halt dann nicht dabei, deswegen ja,
okay,
wird wohl seine...
Krass, dass es sowas auch gibt. Durchgezogen vom ESC, sehr gut. Ja, ich habe sogar auch noch eine kleine Randnotiz, fand ich ganz geil hier. Griechenland, die Marina Sati hat den Song Sari performt, war auch für mich ein nicer Song, weil er so ein bisschen, der kam so MIA-mäßig, so MIA-Style war
ja,
der.
Ja.
War ganz cool und die Story dazu ist, im Background waren glaube ich, drei Jungs und ein Mädchen haben getanzt und einer der Junge war der Yassin, der letztes Jahr hier immer mit den Girls von Fam 5 am Start war. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Auch wieder lustig, wieso jemand, also wenn ich ihn mal wieder treffe, dann frage ich ihn, wie er dazu gekommen ist. Also er scheint anscheinend ein bekannter, begnadeter Background-Dancer oder überhaupt Tänzer zu sein, dass er da überhaupt auftreten darf. Also das ist auf jeden Fall
fett. Ja, würde mich auch mal interessieren, so Insights, wie so eine Veranstaltung abläuft. Es muss mega der Stress sein.
Na klar.
Aber ja, wäre interessant, das mal zu hören, wenn du mal siehst. Quetsch ihn aus.
So harte
ja,
Performer
so viel
sind
zum
das halt alles.
Grand Prix, ich denke, es gibt auch viele Leute, die damit gar nichts anfangen wollen, können. Deswegen schließen wir die Sache auch ab. Aber ich bin mittlerweile jetzt so ein kleiner Fanboy dieser Veranstaltung geworden und habe mich jetzt richtig gefreut. Und ich hoffe, also FM4 hat schon gesagt, sie würden gerne weiter mit Böhmermann und Schulz
sehr
arbeiten. Müssen es aber erst nochmal absichern oder bis halt... vertraglich wahrscheinlich festgehalten werden.
Ja,
aber ich bin gespannt, wenn die das wieder machen, dann werde ich mir das nächstes Jahr auch gerne wieder reinziehen. Das war dieses Jahr echt, echt super lustig.
Ja, und ich nächstes Jahr dann auch, weil den Fail gebe ich mir nicht nochmal.
Ja, du kannst es dir noch anschauen. Also das ist echt noch 6 Monate online. Kannst
ich bin da so, bei solchen Sachen
ist.
Bin ich so ein Live-Typ, ich weiß nicht. Bei mir
ja,
ist
absolut.
Dann auch so bei den Votings, hey, da bin ich dann auch raus, was soll das
ja,
denn jetzt?
Ja, vor allem das
also,
dauert
das
dann nochmal 3 Stunden
ewig.
Und da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Das hat dann schon gepasst.
Und dann am Ende noch mit dieser Phrase, ich habe mich da reingeskippt, am Ende dann noch mit der Phrase, dann am Ende kommt dann noch das das Publikumsvoting oder irgendwie, also zuerst
nee, Jury,
kommen die ganzen
es gibt Jury-Voting.
Jury-Voting, genau, und dann zerhaut es das Ganze nochmal, also ja, keine
ja,
Ahnung.
Es
also,
ist auch ein komplett undurchsichtiges System, wo ich auch sage, ist ein bisschen, also wie kommen diese Jurypunkte zustande, wer ist diese Jury überhaupt, keine Ahnung, aber es ist letztendlich ja auch scheißegal. Ich würde mir da echt mal wieder einfach so eine Watch-Party wünschen, dass man
ja,
mal so 5 zu 6 zusammenhockt, bisschen Trash-Talking und irgendwas Geiles zu snacken und sich das dann reinzieht, sowas wäre eigentlich find ich ganz lustig.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, ESC, okay, für unsere Boom-Bapper da draußen war das jetzt natürlich nichts, aber...
Nein, da muss man schon ein bisschen... sich den Trash-Faktor muss man auf jeden Fall ein bisschen höher drehen.
Das sonst, öffnen für den Trash, Freunde. Ein bisschen Trash schadet nicht.
Ja, ein bisschen Trash tut gut. Das muss manchmal sein.
Auf jeden Fall sehe ich genauso. Genau, gut, ESC am Start.
Ja.
Sehr gut. Schau ich gerade...
Achso, ich dachte...
Nee, du, sag du.
Ich dachte, du wolltest loslegen mit was. Ja, es gibt wieder Neuigkeiten aus unserem momentan laufenden Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar.
Ich habe echt Drake versucht, so ein bisschen das nachzuvollziehen, wann welcher Song so überhaupt released wurde. So, das war so mein erster Ansatz. Weil,
es ist jetzt ja nicht so schwierig. Also Kendrick hat angefangen mit dem Euphoria. Dann hat Drake nachgelegt, dann hat Kendrick 2 nachgelegt mit Meet the Grahams und Not One of Us, glaube ich. Und jetzt hat eben Drake noch einen Track gemacht, der heißt The Hard Part 6.
Genau.
Ist auch interessanter Titel, weil der Kendrick hat ja diese Track-Reihe mit The Hard Part 1 bis 5 eben rausgebracht.
Ja, stimmt.
Und jetzt hat eben Drake The Hard Part 6 quasi gemacht. Aber man kann gleich dazu sagen, Drake schlägt jetzt ziemlich versöhnliche Töne an, in Anführungsstrichen. Hat auch mehr oder weniger auf dem Track den Beef jetzt für beendet erklärt und auch gemeint, so, hey, danke, dass du mich jetzt motiviert hast. Und mir kannst du auch Danke sagen, weil deine Fans haben jetzt einfach neue Musik von dir und ich habe dich motiviert, einfach mal 3 Tracks zu machen, so in diese Richtung. Und hat jetzt auf dem Track gesagt, viel versucht zu widerlegen und auch Kendrick vorgeworfen, dass er Fehlinformationen hat. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, ob Kendrick da jetzt nochmal was macht oder vielleicht hat er auch schon was gemacht und ich habe es wieder noch gar nicht mitgekriegt.
Kann sein, ja.
Aber ja, ist ein nicer Track, ist, finde ich, von den Tracks, die Drake gemacht hat, fast der beste. Und ja, war jetzt eine wilde Zeit irgendwie, sehr viele Leute haben sich geäußert. Wie gesagt, meine Meinung ist und bleibt, dass ich das eigentlich mal ganz gut finde, dass so 2 Größen sich einfach mal wieder quasi in den Ring stellen. Apropos Ring, ey, dieses Wochenende kämpft Tyson Fury gegen Alexander Usyk.
Ist
falls
das
jemand Boxfan ist, das ist der wird der Schwergewichtskampf der Schwergewichtskämpfe, ey, alle Titel auf dem Spiel. Da freue ich mich auch schon drauf. Egal, aber das fand ich einfach mal wieder nice, dass es eben so ein geiles Rap-Battle gab, auch mit solchen großen Namen. Normal ist es ja auch eher trashig,
ja.
Gerade aus dem Deutsch-Rap-Bereich. Aber ja, ziehst du ja gerne mal rein. Jetzt kannst du dir auch in Ruhe mal alle Tracks anhören.
Ich habe sie mir alle reingezogen. Also
ach so, okay.
Es fing ja auch an, eigentlich mit einem Song, der auf dem Metro Booming-Album, ich weiß nicht, ob es so ein Metro Booming-Album war, auf jeden Fall ein
Future. Metro Booming und Future, ja.
Future, dieser Like That und das Feat Kendrick und da fängt er irgendwie an, über Drake ein paar Sachen abzulassen. Und dann ist es aber eigentlich so, dass Drake, also in meinen Recherchen hat Drake den ersten Song, also sozusagen die Antwort auf den Like That, auf den Metro Booming Beat da released.
Ja, das kann sehr gut sein.
Am 13.04. und dann am 30.04. kam Euphoria und dann am 3.05. kam Family Matters von Drake. Dann am 4.5. kam Meet the Grahams von Kendrick, also sozusagen Tag danach. Und gleich noch, auch noch am 4.5. Not Like, also hat er gleich 2 Songs rausgehauen. Und am 5.5. The Hard Part 6 von Drake. Also das ging dann Schlag auf Schlag. Innerhalb von 3 Tagen wurden irgendwie 4 Songs released. Also
ich muss sagen, für mich trotzdem Battle-Gewinner Kendrick Lamar.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde Meet the Grahams ist krass, wie er es eben aufgebaut hat, dass er einmal so sich quasi an Drakes Mutter und dann an Drakes Vater oder andersrum richtet und dann mit Not Like Us ihn komplett eigentlich irgendwie zerlegt. Mai, wie gesagt, diese ganzen Anschuldigungen und Sachen, die da drin sind, im Detail stimmen, spielt ja auch erstmal keine Rolle. Mir geht es da echt um die Kreativität.
Das sehe ich auch so,
und,
ja.
Das ist halt ein Duell, so muss man sagen. Und Rap, wir haben letzte Woche auch viel über 8 Mile gesprochen, dass diese Battle-Rap-Szenen, die holen einen halt immer ab.
Ja.
Und ich finde halt sowas immer, ja, einerseits ist so ein bisschen Gossip, andererseits ist es halt einfach interessant zu sehen, wie reagiert jemand, der so groß ist, da drauf. Und ja, fand ich sehr unterhaltsam und hat mir echt ein paar gute Stunden verbracht, da zu recherchieren und mir die Tracks anzuhören und so. Fand ich echt mal wieder lustig. Mal schauen, ob noch was kommt oder ob es jetzt damit erledigt ist.
Also vom Skill-Level möchte ich das auch auf jeden Fall sagen. Also ich bin Fan von beiden. Aber für mich hat vor allem Kendrick in den letzten zwei Songs, Meet the Grahams und Not Like Us, einfach nochmal so eine Rap-Messlatte irgendwie neu aufgemacht, was irgendwie Battle-Rap angeht. Klar haben das jetzt viele immer schon zelebriert, auch in Deutschland und so, mit diesen, keine Ahnung, 10-Minuten-Songs und so, das kennen wir ja alles. Aber hier auch allgemein, also der künstlerische Faktor hier bei den zwei Songs ist so hoch, das geile Beat-Auswahl, der switcht der Beat auch mal, dann macht er verrückte Sachen, das liebe ich ja auch so an Kendrick, dass er halt einfach nicht dann durchrappt oder so, sondern dann kommt halt irgendwie was Verrücktes und dann wieder rein. Ja, also für mich auch auf jeden Fall der Gewinner Kendrick, und dann, wenn du das jetzt so von The Hard Part 6 von Drake erzählt hast, dann heißt es wohl, dass Drake das auch so anerkennt, oder wenn er dann so zurückzieht.
Nee,
oder?
Also das halt anerkannt, also da sind schon auch noch harte Worte von Drake dabei, aber es ist halt eher so es ist jetzt alles gesagt und jetzt wir haben das Beste auseinander, also voneinander uns quasi nach vorne gebracht und so hat es halt so ein bisschen jetzt so abklingen lassen.
Meinst
und nicht
du?
Für neu, er hat ihm eher geantwortet und jetzt keine neuen Fässer aufgemacht, sagen wir es so.
Ja, und meinst du, der Beef ist so krass, dass da irgendwann in nächster Zeit auch mal wieder aufeinander geschossen wird? Oder wie
ich meine, ach, das glaube ich
bestimmt
tatsächlich
auch über den Weg
laufen.
Also vielleicht, das weiß man ja nie. In den Staaten geht es ja immer schnell. So, wenn ich da an den Migos-Mann denke, der da in einer Mall einfach mal aus Versehen umgeschossen
ja,
wurde.
Ja, gut,
so.
Aber das war auch eine Situation irgendwie beim Würfelspielen und ja, da ist halt einfach ist die Kultur nochmal ein bisschen anders. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein krasses Level hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass die sich grün sind, dass die sich mögen. Also das hat Kendrick auch klar und deutlich gesagt, dass er ihn nicht mag und Not One of Us, also ihn halt nicht anerkennt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, also wenn die sich sehen würden, dass es da irgendwie handgreiflich wird oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gut, man weiß nie, ich hoffe nicht. Ich finde, man kann noch schon mal harte Worte gerade in einem Battle-Rap irgendwie an den Tag bringen, aber es sollte halt dann face-to-face auf keinen Fall irgendwie handgreiflich oder gar in Gewalt enden.
Naja, ich weiß das nicht. Also ich bin ja nicht aggressiv, aber ich weiß, wie das ist oder habe auch schon oft aggressive Leute gesehen. Also wenn dir jemand sowas über so viele böse Worte an den Kopf wirft, dann wirst du das nicht so schnell löschen.
Das ja, aber es ist ja Battle Rap. Man muss es ja auch sportlich sehen. Es ist ja kein, also steht ja,
ja
nicht vor
war
deiner
ja
Haustür
meine Frage.
Und greift
meinst
dich an.
Sie können das? Meinst du, sie können das sportlich sehen, die zwei?
Ich denke schon. Ich denke schon.
Okay.
Meine Meinung, ich hoffe es.
Ich hoffe es.
We auch. Will see.
Ja, we will see, absolut.
Gut, bleiben wir im Rap-Game, bleiben wir bei Hip-Hop. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal dieses Childish Gambino-Album angesprochen, das irgendwie ich nicht kannte. Das ist jetzt nochmal veröffentlicht worden, am 13.05.
Wie hieß das damals?
Bitte?
Wie hieß es bei der ersten Veröffentlichung?
Ich weiß es nicht, das war irgendwie so zahlenmäßig war das irgendwie.
Ah, okay.
Und das heißt jetzt Atavista. Nennt sich das Ganze jetzt.
Vista, ja.
Wurde nochmal hochgeladen und auch ein bisschen geändert anscheinend. Ist jetzt auch ein Video rausgekommen, was ich sehr empfehlen kann. Ist jetzt kein This is America-Style-Video, aber auch ein sehr interessantes, cooles Video. Jetzt habe ich den Track leider gar nicht rausgeschrieben. Irgendwie Bigfoot, Littlefoot. Ich glaube, Bigfoot, Littlefoot heißt der Track. Fand ich jetzt als Gesamtding sehr nice. Es ist aber trotzdem noch Stand der Dinge, dass er ein letztes Album noch macht im Sommer.
Okay,
oder Ende diesen Jahres. Und im Zuge dessen hat der gute Donald Glover bekannt gegeben, dass er auf eine Welttournee geht und macht unter anderem 4 Stops in Deutschland, was ich sehr, sehr interessant fand, was ich dir auch gleich gesagt habe.
Ja.
Und ja, ich habe mit der lieben Sophie, liebe Grüße, ich weiß nicht, ob sie das hier hört, aber die hat mir geschrieben, weil die auch weiß, dass ich den sehr feier und gemeint so, boah, hätte Endbock. Dann haben wir gesehen, dass die Karten in Berlin halt sau teuer waren, weil die früher rauskamen und dann waren wir fast schon so, oh nein. Aber jetzt hat sie heute nochmal geguckt und diese teuren Karten waren halt irgendwie so VIP-Packages und jetzt haben wir tatsächlich Tickets gekauft. Waren
echt
jetzt auch nicht so nice. Günstig, waren um die 100 Euro, aber wir haben uns das gegönnt, wenn er schon nach München, also er kommt nach Berlin, Hamburg, Köln und eben München in die Olympiahalle und jetzt haben wir da einfach zugeschlagen und werden uns im November chillig vom Sitzplatz mal anschauen, wie der Donald Glover aka Childish Gambino live performt. Ich bin sehr gespannt, weil es doch sehr viele Tracks gibt, die ich absolut feier. Und ich bin gespannt, wie das dem ist. Ich schätze mal mit Band und ich kann mir vorstellen, dass das live sehr geil anzuschauen ist.
Ja, ich möchte auch gern einhaken, vor allem was das Album anbetrifft. Das habe ich mir heute reingezogen, Atavista. Also finde jetzt nicht ganz deine Meinung, weil du gesagt hast, was hattest du gesagt, so wir bleiben beim Hip-Hop. Also für mich ist der Mann so ein
er ist ein Hybrid, würde ich mal
sagen. Also das ganze Album, also das meiste Hip-Hop, was ich in dem Album gefühlt habe, war der Part von 21 Savage, ich glaube im dritten Track. So, das war für mich Rap und davor und danach ist es, also ich will das jetzt nicht runterreden, was ist es auch ein Grower-Album, das mag auf jeden Fall sein, aber für mich ist es schon sehr virtuos und sehr experimentell. Das ist so ein bisschen Pharrell Williams mit am Start, es ist sehr viel Soul mit am Start, es ist sehr viel Future-Sound mit am Start, vielleicht, wenn ich das so sagen darf.
Also du meinst es mit Future nicht den Rapper, sondern dass es einfach modern klingt.
Ja,
so.
Moderne Effekte mitgenommen. Es ist jetzt keine Elektromusik, auf gar keinen Fall. Es bleibt schon den amerikanischen Wurzeln treu, das Soul und das Funk natürlich auch. Es ist sehr interessant. Also ist für mich wirklich so schwer zu greifen und ich glaube, das zeichnet diesen Childish Gambino aus. Deswegen glaube ich, dass Live-Anschauen bestimmt eine Macht ist, weil das einfach ein besonderes, wie soll man, ich nenne sowas immer besondere Musik, weil es ist Musik, die gab es noch nicht. Das ist jetzt nicht sowas wie jetzt über ESC oder so, wo eine Dance-Nummer kommt, dann kommt eine Rock-Nummer. Also du weißt immer ganz genau, der Produzent, was er vorhatte. So. Und bei Childish Gambino, wer auch immer hier der Produzent ist, wahrscheinlich produziert er auch viel mit selber, da merkst du einfach, der macht sich Gedanken, der hat Bock einfach, nice Musik zu machen und am besten noch Musik, die es nicht gab. Und da gibt es für mich da draußen fast keine Künstler, also die das so machen wie er. Also das ist für mich sehr besonders.
Gebe ich dir zu 100% recht. Es stimmt auch, man kann das jetzt nicht wirklich einem Genre so direkt zuschreiben. Man kann jetzt nicht direkt sagen, es ist Hip-Hop. Ich habe das halt darauf so gemünzt, dass er halt, also die ersten Alben waren ja doch schon sehr Rap-lastig und da sind auch klassische Banger drauf, aber spätestens seit dem, ich glaube, 2016er Album, wo ich immer vergesse, wie es heißt, Awaken My Love, genau, von 2016, hat man gemerkt, was für ein Virtuose das ist und das Atavista ist auf jeden Fall, also ich meine, da geht es textlich auch so ein bisschen so in die AI-Richtung und Computer-Richtung und so ein bisschen ist auch der Sound gestaltet, finde ich. Also es ist sehr elektronisch auf eine Art und Weise, aber ohne, dass es jetzt Elektromucke ist. Aber es hat sehr viele Synths und Flächen und ist halt einfach, ist halt tiefgründiger. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingsplatte von ihm, sage ich ganz ehrlich. Aber wie das Album eben davor war, vor diesem 13.05., bevor es rausgenommen wurde und nochmal hochgeladen wurde, war es halt noch ein bisschen abgespaceder. Und ich finde, jetzt haben sie ja nochmal so ein paar Ecken und Kanten abgeschliffen und es ist ein Guss und es ist auch gut. Ich finde, es hat Höhen und Tiefen. Ich finde, so die erste Hälfte ist ziemlich nice und da kann man was mit anfangen. Und dann gibt es aber auch Sachen, die mir vielleicht ein bisschen zu abgespaced sind, aber es ist mal was anderes als die 0815 Standard Mucke, wie du sagst, es ist einfach was Eigenes und ich bin gespannt, wie der das auf die Bühne bringt.
Ja.
Und ich hoffe, dass davor dann eben auch noch das neue, wirkliche Album kommt, das letzte Album, weil ich mir da auch denke, dass er sich Gedanken gemacht hat und bin gespannt auf die Message und ich freue mich drauf.
Cooler Typ auf jeden Fall und da fällt mir auch ein, auch Grüße an der Stelle an Benjo, der gestern wieder einfach eine begnadete Folgenidee hatte für uns. Das machen wir vielleicht sogar als nächstes, wenn wir Bock haben. Der hat gemeint, lass uns doch einfach mal oder mach doch einfach mal eine Folge über Rapper, die ins Filmbusiness oder die über Filme sozusagen, also die vielleicht Rapper waren und jetzt halt Filme machen oder die einfach über Filme auch Fame erlangt haben. Das finde ich total geil, weil es gibt so viele mittlerweile, die da aktiv sind. Warum sage ich das ja? Childish Gambino spielt ja bei Star Wars Story Solo mit, als Lando Calrissian zum Beispiel. Der hat die eigene Serie Atlanta, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Serie mittlerweile
geworden. Der ist in Community dabei, das muss man immer wieder hervorheben. Fucking Community, eine der besten Serien von Dan Harmond, dem Rick and Morty-Miterfinder. Mhm. Die gibt's auf Netflix. Ey, das ist so lustig. Und er und der, ich glaube, Abid heißt sein, die sind halt die Best Friends in dem Ding. Und es ist so eine abgespacede Serie. Ich habe die einmal komplett durchgesuchtet und es ist so lustig. Da sind so viele Charaktere auch dabei, die ihr kennt. Chevy Chase unter anderem. Und auch der aus Hangover, der Asiate, spielt da auch den Englisch oder Spanisch,
ich weiß es gerade gar nicht.
Boah, das ist wirklich so lustig und gerade Donald Glover mit dem Abid zusammen, das ist so nice. Also da, ja, merkt man, irgendwann ist er dann raus, glaube ich, in den letzten zwei Staffeln oder in der letzten Staffel ist er nicht mehr dabei. Da ist dann seine Karriere, glaube ich, auch ein bisschen mehr durch die Decke gegangen.
Ja.
Und da merkt man dann auch auf jeden Fall, dass es nicht mehr die Qualität hat. Aber so die ersten vier, fünf Staffeln da, die es da gibt, ey, das kann ich echt jedem empfehlen, der mal was Abgespacedes, Witziges sehen will. Es ist so geil. Nee, krasser Typ. Er schreibt ja auch viel selber. Und ich meine jetzt nicht Musik, sondern eben auch Atlanta. Hat er selber geschrieben. Ist auch so eine richtig abgefahrene Serie, auf die man sich einlassen muss, die man, glaube ich, am Anfang erstmal gar nicht versteht. Bei mir lag es daran, dass ich auch mit der zweiten Staffel angefangen habe, aus Versehen, deswegen habe ich erst recht nichts verstanden. Aber es sind so weirde Situationen und Momente, die da geschildert werden, dass du einfach merkst, das muss einem Kopf entspringen, der ein bisschen anders denkt. Und es finde ich eben nice bei ihm, dass sich das in allem widerspiegelt, was er irgendwie macht. So ein gewisser eigener Schliff, ein eigener Kniff, einfach nicht das 0815-Ding, sondern immer irgendwie sein eigenes Ding machen. Deswegen guter Typ, Donald Glover, aka Childish Gambino.
Ja, ist auch so ein bisschen.
Hört Awaken My Love. Also das ist wirklich, dieses Album ist sowas von krass. Aber auch das 2011er Camp-Album ist crazy. Und ja, eigentlich alles crazy.
Es passt irgendwie auch zu dem Typen, der ist auch nicht so wirklich zu fassen, so auch die Rollen, die er schon gespielt hat, weiß, Comedian-Rolle, dann hier die Lando Calrissian-Rolle, wo er eher dann ernster ist und so, also einfach so, finde ich, spiegelt es auch seine Musik wider, der macht einfach alles so ein bisschen, aber auch sehr, also sehr gut, muss man sagen, also
das hätte er nicht so. Ich sehe es gerade, weil ich Spotify nebenbei offen habe, 2014 gibt es eine Single zusammen mit der großartigen Sela Su, Together. Sela Su featuring Childish Gambino, das werde ich mir gleich mal reinziehen nach der Aufnahme.
Ja, auf jeden Fall, vielleicht ist es ein guter Reggae, die Sela Su macht ja auch Reggae.
Ja, die macht sehr viel Reggae-Mucke. Auch übrigens eine sehr großartige Künstlerin, Sela Su.
Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja, cool, Childish Gambino taugt mir schon mal, bin ich gespannt, was da noch geht.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das nächste Album oder das letzte Album, auch krass, dass er einfach ansagt, letztes Album, gell?
Ja, das haben wir, hatten wir da nicht schon auch schon drüber gesprochen? Das ist ja wirklich krank, dass eigentlich so ein Künstler, der so, was ich, Mitte 30 oder was wird das sein, 40 vielleicht, sagt dann, okay, er macht jetzt sein letztes Album. Wobei, es gab es natürlich immer mal wieder.
Ist er aber auch nicht dieser, also ich will jetzt nicht sagen Vollblutmusiker, weil es ist auf jeden Fall, aber es ist ja nicht sein einziges Steckenpferd.
Ja, richtig.
Und mein Gott,
vielleicht will er noch einen Oscar kriegen, oder? Will er, vielleicht geht er auf den Oscar.
Kann sein, würde ich ihm gönnen, wenn er die richtige Rolle mal hat, aber irgendwie ist er halt doch auch nicht so Mainstream, so, weißt du, ich meine, er spielt trotzdem, also ist er so ein Typ für Kenner.
Ich glaube, dass er halt bis jetzt die Rollen einfach nur, also die Angebote hat er bestimmt gekriegt oder in den Castings war er vielleicht oder wie auch immer, aber das könnte ich mir echt vorstellen, dass es auch sowas ist, wenn du dann selber auch merkst, also das ist ja auch ein guter Weg, den er geht, so nicht gleich am Anfang irgendwie die fetten Filme oder was weiß ich, sondern sich überall ein bisschen reinarbeiten. Auch in der Musik, glaube ich, haben sie bestimmt viele am Anfang belächelt. Ich weiß nicht, was als erstes da war, die Musik oder die Schauspielerei. Wahrscheinlich beides immer gleichzeitig. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du zweigleisig fährst. Da sagen immer die einen, die in der Schauspielbranche sind, sagen, hey, warum machst du Musik? Und die Musiker, die ihn treffen, sagen dann, hey, warum bist du Schauspieler? Mach halt nur Musik. Und das ist immer schon schwierig und vielleicht musste er auch erstmal so seinen Weg finden. Den hat er jetzt gefunden wahrscheinlich und jetzt hat er halt vielleicht einen Plan, wie er dann...
Ja. Ja. Ich finde es halt auch krass, der hat nämlich zum Beispiel auf dem Love Awaken Album, ich glaube auch den Redbone sogar, hat er produziert zusammen mit dem Ludwig Göransson.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der macht momentan viel Filmmusik. Der hat auch das Oppenheimer-Team gemacht. Und ich meine, dass er auch das Mandalorian-Theme gemacht hat.
Ah, okay.
Und allein das, also der ist auch ein Dude, der so ein bisschen anders an diese ganze Filmmusik und Sache rangeht.
Ja.
Und Musikproduktion. Und da finde ich es dann auch schon krass, dass Donald Glover dann eben so einen Typen halt zu seinem Albumprojekt dann irgendwie dazu ja, zieht.
Das ist bestimmt so ein Session-Ding, kann ich mir vorstellen. Weißt du, die haben vielleicht mit dem Film irgendwie zu tun gehabt oder hängen irgendwie zusammen und sagen, dann komm, jetzt machen wir irgendwas und dann entsteht dann ein nicer Song draus. Also so muss es ja, auch sein.
Habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo der Ludwig Göransson dann eben sagt, wie er ins Studio gekommen ist und sie eben den Redbone, den jeder von euch, weil der draußen auf TikTok und Instagram als Hintergrundmusik auch momentan die ganze Zeit am Start ist, und dass man damit so jemandem zusammenarbeitet für eine Albumproduktion, finde ich crazy, interessant.
Ja, finde ich cool. Also finde ich auf jeden Fall nice. Und dann merkt man mal, wie weit dieser Childish Gambino seine Fühler ausgestreckt hat und was er alles kann. Also wer den jetzt noch nie gehört hat, der sollte auf jeden Fall einfach mal ein bisschen in die Musik reinhören. Warum nicht?
Ja, macht das auf jeden Fall. Ja, ich hätte eigentlich nur noch ein großes Thema, was jetzt momentan aktuell abgeht. Ich weiß nicht, ob du dich da reingehört hast. Ich wurde zugespammt auf YouTube auf einmal mit Skandal und Shitstorm und Statement von hier und da und bla bla bla.
Jetzt bin ich gespannt. Und
zwar geht es um eine Streamerin, um eine relativ bekannte Streamerin in Deutschland, und zwar Annie the Duck. Weiß nicht, ob.
Also ich bin da komplett raus. Ja, erzähl mir die Geschichte.
Ja, also Annie the Duck war vor ein paar Jahren wahrscheinlich die erfolgreichste Twitch-Streamerin aus Deutschland, wurde jetzt vielleicht ein bisschen überholt.
Hat sie gezockt oder was hat die gemacht auf Twitch?
Die hat gezockt und ist auch, glaube ich, ganz bekannt als Cosplayerin, so mehr oder weniger. Es sind jetzt ein paar neue nachgerückt, die dann vielleicht von den Zahlen her mäßig sie überholt haben, aber da kamen jetzt ziemlich beschissene Vorwürfe in ihre Richtung von ihrer Ex-Freundin. Okay. Ihre Ex-Freundin ist nämlich Reefed. Ich weiß nicht, ob dir Reefed was sagt.
Reefed.
Ist auch eine ganz bekannte Twitch-Streamerin oder jetzt mittlerweile macht sie, glaube ich, nur noch YouTube-Content. War aber auf jeden Fall, stand letztes Jahr, glaube ich, die erfolgreichste Streamerin Deutschlands. Die waren auf jeden Fall ein Jahr lang zusammen und es kam halt jetzt immer wieder so von, also ich glaube, die andere hieß noch Moki, wenn ich mich nicht täusche, auch eine Streamerin, die viel mit Annie unterwegs war. Die war die erste, die in einem Livestream mal auf sie angesprochen wurde und wo du richtig dann gemerkt hast, dass ihr die Hutschnur geplatzt ist, dass sie gemeint hat, sie kann jetzt da nicht drüber reden, aber sie will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben.
Okay.
Und jetzt sind so ganz viele Gerüchte eben hochgekocht, was denn da abging und was das alles soll. Und jetzt hat sich Reefed nämlich hingehockt, weil sie jetzt wohl von so vielen Leuten angesprochen wurde und dann irgendwie gemeint hat, so, hey, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einfach mal ein Statement droppen und hat halt gemeint, dass sie in diesen 1,5 Jahren, das ist so eine, also die hat auch ja, ein paar psychische Probleme, sag ich mal, ist auch in Therapie und es.
Wäre die Annie the Duck oder the Reefed?
Die Reefed hat es in ihrem Statement gesagt und hat es auch zurückgeführt, eben, dass es aus der Zeit von, aus ihrer Beziehung halt kommt und hat da so ein paar Einblicke raushängen lassen, dass eben diese Annie wohl, ja, also für mich zusammengefasst, ich möchte es jetzt nicht komplett aufdröseln, was da alles im Detail passiert ist und so weiter, aber dass es wohl eine, ja, mit narzisstischen Zügen auf jeden Fall eine Person ist, die dann auch sehr viel das an Leuten in ihrem Umfeld rauslässt, die aber so von ihrer Persönlichkeit und so, wie sie sich öffentlich dargestellt hat, immer so eine Hihihi, hi Leute, was geht, also ja, weißt du, so eine richtig komplett offene, nette Persönchen halt irgendwie darstellt und anscheinend insgeheim mega scheiße ist zu den Personen in dem Umfeld und jetzt werden halt die Schreie immer lauter aus verschiedenen, also auch jemand, Rezo kennst du ja zum Beispiel, oder?
Na klar.
Der wurde auch drauf angesprochen, der auch gemeint hat, so ey, mit der Person auf gar keinen Fall. Der Julian Bam, der sagt ja auch was wahrscheinlich.
Ja, klar.
Der hat auch gemeint, so mit dieser Person nichts mehr zu tun und so ganz viele Kollaborationen, die jahrelang irgendwie zusammen mit der was gemacht haben, haben irgendwann von heute auf morgen abgebrochen, mit der zu arbeiten und keiner kriegt halt irgendwie das Maul auf und jetzt geht's halt irgendwie los, dass der Erste oder die Erste was gesagt hat.
Wie lange funktioniert sowas, so scheiße zu sein?
Ja, das ist eben das Krasse. Das ist, finde ich, nämlich jetzt das Krasse. Die hat jetzt nämlich auch, also Annie hat jetzt ein Statement rausgelassen und in diesem Statement sind wirklich so meine Red Flag Glocken angegangen, weil ich mir, das ist eine Stunde Video, ich habe das mir jetzt auch nicht im Detail angeschaut, aber es ist halt nur alles irgendwie runterreden, alles wurde missverstanden, das war so alles gar nicht gemeint, warum die Leute das jetzt so wahrgenommen haben, kann ich gar nicht verstehen.
Ja, klar.
Und ich finde es jetzt so krass, weil also bis so sogar in Hand of Blood, den man jetzt wahrscheinlich so am ehesten kennt, den guten Henno, den ich auch einen der nicesten Streamer und Zocker halt irgendwie oder am unterhaltsamsten finde, der auch jetzt irgendwie sagt so, ja, das ist einfach eine super schwierige Persönlichkeit. Und ich finde es halt so krass, dass sich so viele Leute das irgendwie mitgekriegt haben, aber dass eigentlich niemand irgendwann mal sagt so, hey, weißt du was, so fick dich, so da müssen wir irgendwas machen oder muss das mal öffentlich machen, dass das jetzt so lange irgendwie dauert. Und das Allerschlimmste und das Allerkrasseste fand ich, dass sie wohl auch Aussagen gedroppt hat, wie sie ist auf Messen, ja, wo es ja, dann ja, auch Meet and Greets und so gibt, ja, mit Fans oder Q&As so, ja, wo Leute Fragen stellen können, eben in einem öffentlichen Panel. Und sie dann auch wohl des Öfteren schon gesagt hat, so, ey, Alter, jetzt muss ich wieder zu meinen hässlichen, fetten, verschwitzten Fans, so ungefähr.
Ja, Logo.
Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist Streamer. Warum wirst du überhaupt zu Messen eingeladen? Warum kannst du denn öffentlich irgendwelche Deals abschließen? Also, das ist wegen deinen fetten, hässlichen, verschwitzten Fans.
Ja,
so,
schon,
weißt du?
Aber ich glaube, du bist ja auch nicht geboren und weißt, du wirst Streamer, sondern die sind jung und sind dann Streamer geworden und sind dann vielleicht auch während diesem Streamer werden die langsam erwachsen und lernen sich selber kennen und lernen eigentlich sich selber erst kennen und sind dann halt auf einmal diese dummen Narzissten, was auch immer, jeder hat ja Probleme. Sie wurde ja auch da, also nicht, dass ich sie verteidigen will, aber ich verstehe das schon. Ich meine, das sind junge Dinger und dann kommt wahrscheinlich auch noch eine gewisse Art von den anderen Art von Höflichkeit dazu, weil wahrscheinlich hat die seit Anfang an Scheiße gebaut. Nur am Anfang hat man sich halt immer gedacht, ja, aber das funktioniert ja gut, die funktioniert gut vor der Kamera, was auch immer. Schauen wir mal drüber weg oder so. Ich sag auf jeden Fall, im Rap wäre sowas nicht möglich gewesen. Der zweite Rapper hätte schon eine Watsche verteilt wahrscheinlich so. Vielleicht sind ja, die einfach untereinander schon alle zu nett und ist ja auch viel, das muss man ja sagen, in dieser Community, das ist ja eigentlich das Coole an der Community, die hält ja auch zusammen so.
Ja,
jeder hilft jedem so und die machen sich selber halt zusammen, was heißt selber, machen sich zusammen auch größer. Und aber dass das dann halt richtig so lange so hält und dass es jetzt erst rauskommt, es ist halt wieder super interessant, aber das habe ich jetzt schon öfters von so Insta-Leuten mitgekriegt hier, von diesen ganzen Dagi B und was ist ich da, was da immer für Problemchen dann im Hintergrund gibt, die dann natürlich erst nach 2, 3, 4, 5, 6 Jahren rauskommen, die aber eigentlich immer da sind, das sind halt auch Menschen wie wir und bauen Scheiße halt einfach.
Absolut, ich finde es halt krass so, ich bin ja normal jetzt auch nicht in so in diesem Gossip-Game oder ziehe mir sowas rein, ich verfolge diese Leute jetzt auch nicht so wirklich tagtäglich, also ein paar davon vielleicht schon, aber wenn da jetzt mal auch die Reef ein neues cooles Video macht, die hat auch so ein geiles Quiz-Format, wo, wie du eben sagst, eben auch immer ganz viele andere Streamer dabei sind und meistens ist halt die Kombination aus verschiedenen Leuten das Geile daran, aber mir hat es halt dann gleichzeitig so viele Statements in meine YouTube-Timeline geschmissen, weil ich eben viele von diesen Leuten abonniert habe und viele sich dann geäußert haben und viele ein Bild gezeichnet haben. Und da sind bei mir dann wirklich so die Alarmglocken angegangen, so hey, das ist wirklich eine Person, die nach außen hin so auf High-Detail und alles cool macht und im Endeffekt da Leute wirklich krass runtermacht und einfach ein Arschloch ist. So sind ja Narzissten einfach veranlagt.
Ja.
Und wie gesagt, also auch, sie ist mit bei Sony bei diesem Garfield-Film jetzt irgendwie drin.
Okay.
Und Sony hat jetzt auch gemeint, so, sie warten auf ein Statement von ihr, weil sie sowas halt auch eine Zero-Tolerance-Politik fahren bei sowas. Das Statement kam jetzt, ich fand das Statement schrecklich und für sie eigentlich richtig scheiße.
Okay.
Und eher bestärkend in dem, was die anderen Leute sagen, dass da auf jeden Fall was im Argen ist und dass sie wahrscheinlich irgendwelche Probleme hat, die sie an anderen Leuten ausgelassen hat, was absolut nicht die feine Art ist. Aber ja, ich finde es halt mega interessant zu sehen, wie das nach außen hin ausschaut und wie es dann innen oder hinter den Kulissen halt tatsächlich ist. Ist sehr ernüchternd mal.
Ja, und auch sowas einfach zu hören. Einfach traurig. Ich meine, die sind 23, die machen das bestimmt schon seit 7, 8 Jahren, die haben angefangen mit 15. Schau dir mal das an. Also, das ist eigentlich so gesehen, ich weiß gar nicht, ob man jemals nach sowas streben sollte, wenn man als so junges Ding plant von noch gar nichts und man stellt sich da vor die Kamera und macht sich komplett angreifbar für alle da draußen und hat aber dann zu Hause auch noch die Kacke am Dampfen, so ungefähr. Und also, ich weiß ich nicht. Also, für mich, ich finde es eher traurig so, dass sich zwei 23-Jährige da so an den Hals gehen. was auch immer da jetzt
dahinter ist. Es ist ja nicht an Hals gehen. Also im Endeffekt ist es ja, ich finde, sie spielt halt die Opfer, die sagen, hey, wir wurden da irgendwie angegangen, spielt sie halt runter.
Ja.
Und das ist halt ist ein Problem heutzutage. Ja, so Victim Blaming halt. Also wenn jemand sagt, ich fühle mich angegriffen und andere sagt, ey, das hast du falsch verstanden. Er so, nein, Digga, vielleicht hast du mich einfach auch angegriffen. Vielleicht musst du dir das auch eingestehen.
Ja, richtig.
Und vielleicht musst du dann irgendwie einen Weg finden, deine Probleme therapieren zu lassen. Oder kann man jetzt nicht runterreden.
Ja.
Also ich wünsche da niemandem was Schlechtes. Ich wünsche eher auch einer Annie the Duck, dass sie daraus vielleicht Konsequenzen zieht.
Ja.
Weil den Shitstorm hat sie jetzt an der Backe, da wird sie mit ihrem Statement, glaube ich, auch nicht rauskommen.
Nee.
Und es haben sich jetzt so viele Leute geäußert, dass sie auf jeden Fall für sich irgendwas ändern muss. Und ich hoffe, dass das Früchte trägt. Aber ja, crazy. Fand ich einfach sehr interessant und hat mich irgendwie fasziniert. Und deswegen wollte ich das mal teilen in unserer Bubble, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist schön, dass du sagst mit dieser Bubble, ja, auch unsere Bubble, aber auch das, es gibt so viele mittlerweile, so viele Bubbles da draußen. Also man denkt immer, irgendwie alles hängt zusammen. Ja, hängt schon zusammen im Internet, aber am Ende des Tages gibt es Bubble. Es gibt diese Politik-Bubble, es gibt diese News-Bubble, es gibt diese, keine Ahnung, junge Leute-Bubble mit Streamern. Das ist jetzt wieder sehr spezifisch, aber ich weiß gar nicht, wie ich das alles so betiteln soll. Aber findest du es nicht auch, dass es alles so, es gibt überall, und dann gibt es dann natürlich Lobbys für jede Bubble, die dann die Bubble irgendwie hochpreisen wollen. Und es ist, also ja, heutzutage ist schwierig, sich so wirklich gefühlt, wenn du ein Teil der Gesellschaft sein willst, aus Sachen rauszuhalten. Ich bin ja schon immer der Meinung, man sollte schon irgendwie seinen Standpunkt irgendwie vertreten und seine Meinung auch sagen. Das ist super wichtig. Und ich hoffe halt vor allem an junge Leute, dass das halt auch weitergegeben wird, dass man da halt einfach offen auch drüber redet so und drüber das auch aussprechen
kann. Ja, das ist halt das Krasse eben in diesem ganzen Streamer-Ding, dass halt da so viel auch einfach live passiert. Und ja, also im Endeffekt finde ich es halt krass, wie jemand dann live eine andere Persona halt spielt und dass es überhaupt möglich ist, so lange Zeit so eine Persönlichkeit zu verkaufen und zu promoten, damit dann auch Geld zu verdienen. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob die reich ist oder auf jeden Fall wohlhabend halt damit auf jeden Fall wird.
Aber trotzdem wird jetzt wahrscheinlich schon auch der Grund sein, warum die beide dagegen vorgehen, weil sie halt ihre Legacy auch nicht verlieren wollen. So, die wollen natürlich schon weiterhin auch damit Geld verdienen. Die sind 23, die haben noch nicht mal angefangen zu leben. Also die werden jetzt nicht mit 25 in Rente gehen. Also die müssen schon irgendwie, was ich meine, klar, wie viele halt, was machen die dann? Machen die dann eine Lehre oder fangen die dann irgendwie an zu arbeiten? Keine Ahnung.
Also weiß ich nicht. Ja, für mich ist es eigentlich auch wieder so ein kleiner Triggerpunkt wahrscheinlich, weil es da definitiv halt irgendwelche psychischen Sachen anspricht.
Ja, klar.
Und ich da jetzt momentan halt auch dran bin, solche Sachen zu checken. Also für mich in meiner eigenen kleinen Bubble, sage ich jetzt mal.
Ja, sehr gut.
Und auch in Therapie so viel gelernt habe. Und da, wie gesagt, halt so bei so narzisstischen Zügen, ich mir da jetzt auch viel angehört habe und mich reingelesen habe und da einfach so ein paar Alarmglocken halt auch angehen. Und das ist wirklich eine Sache, die ist, wie gesagt, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das, also der Annie wird es nicht bewusst sein, aber vermutlich, und so wie das klingt, ist da halt wirklich ein tiefsitzendes Problem, woran man wahrscheinlich jahrelang auch arbeiten muss.
Ja.
Und vielleicht ist sie einfach dann nicht der richtige Charakter, um in dieser Öffentlichkeit und mit diesem Druck und mit so vielen Kollaborationen mit anderen Leuten, denen man das dann im Nachhinein auch nicht gönnen kann, ist sie halt da falsch aufgehoben und da muss man eben aufpassen. Und mir tut es so ein bisschen für die Reefed leid, weil die ist wirklich, die ist, wie du sagst, Anfang 20. Ich glaube, Annie ist ein bisschen älter, die ist 26, 27, jetzt auch noch kein Alter. Aber bei der Reefed ist halt so erfolgreich, so groß, so jung zu sein und trotzdem halt, das hat die auch immer ausgestrahlt und nicht versteckt, trotzdem sehr fragil zu sein, gerade mit ihrer Psyche. Das ist halt dann, das ist ein Druck, das ist schwierig.
Und aber diese Leute, die so narzisstisch sind, suchen sich natürlich auch genau solche Leute, die so fragile sind, damit die.
Ja, das, also das ist ja auch ein ganz normales, klar. Die suchen sich ja immer ihre Opfer.
Ja. Also, das ist ja schon immer so Opfer-Täter-Rolle in solchen Sachen. Vor allem die Narzissten, die wissen schon ganz genau, wen sie brauchen an ihrer Seite, um
narzisstisch sein zu können. Ja, das heißt wissen. Ich glaube, es ist ganz viel unterbewusst tatsächlich.
Unterbewusst, das meine ich natürlich auch, hast absolut recht.
Naja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich wünsche allen Beteiligten nur das Beste. Ich hoffe, alle Leute kommen da heile wieder raus und vor allem mit ihrem eigenen Seelenheil. Aber vielleicht muss eine Annie the Duck da, wie gesagt, mal an sich arbeiten und sich eingestehen, dass da Fehler gemacht wurden.
Ja, das ist ein. Ja,
ja, diebe Themen heute beim Homecast.
Ja, aber nice, gut. Ich finde, es sind gute Themen. Vor allem haben wir gut durchgerockt. Macht richtig Spaß. Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf den nächsten ESC. Nee, jetzt steht ja eh so viel an. Wir haben ja noch Europameisterschaft dieses Jahr, ist mir auch immer noch entfallen. Und wir haben noch Olympiade auch noch. Das sind zwar beides Events, wo ich jetzt nicht so mega gehypt bin, aber für den Sommer ist auf jeden Fall noch einiges geboten.
Ja, EM in Deutschland, das wird schon interessant. Das wird nice, glaube ich.
Ja, genau, das denke ich auch, dass es ganz cool wird.
Wenn ich da an 2006 denke und den Vibe, der damals durch ganz Deutschland ging, wenn es ansatzweise dieses Jahr nur so wird, ich bin auch gespannt, es sind ja auch einige Spiele in München, jetzt bin ich ja noch näher dran, ich glaube, es gibt einen guten Vibe. Olympia, ja, habe ich auch Bock, mir mal wieder ein bisschen Hochsprung oder so anzuschauen oder irgendwas, was man sich sonst nie gibt. warum denn nicht, ist doch cool.
Ein bisschen Leichtathletik supporten, ich glaube, das schadet sowieso nicht.
Ja, Mann.
Das ist eh so untergegangen. Ja, nice.
Ja,
für mich,
ich glaube, das war's.
Ja, für mich
Folge
auch gut.
86.
Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wie immer mein Appell an euch, wenn ihr Bock habt, irgendwelche nicen Ideen habt, so wie der Benjo, der immer wieder droppt. Sehr nice übrigens, danke.
Ja, voll nice. Kann man gerne auch
dann
machen.
Dann sag Bescheid oder auch nochmal Shoutouts an Hümmler, auch an dich, wenn du irgendwie was hörst oder irgendwie eine Idee hast. Meld dich gerne auch mal, kannst auch gerne mal dabei sein, natürlich immer. Gerne,
auch immer. Immer alle herzlich Themen. Eingeladen, die was zu sagen haben.
Absolut. Und ja, danke euch. Auf jeden Fall nice.
Ja, Mann. Danke auch von mir, Rhodes. Danke auch an dich, dass wir das hier jede Woche so gut wie es geht rocken.
Rock and
Macht
roll.
Immer noch Bock.
Ja,
bis nächste Woche, Leute.
Macht es gut. Ciao.